Ja, hallo zusammen. Leider haben wir ja immer noch ganz starke Vorgaben, die uns mächtig einschränken, was die Gottesdienste hier im Gospelhaus anbelangt. Und deswegen dürfen ja auch nur diejenigen persönlich teilnehmen, die sich vorher irgendwie angemeldet haben, die in der Liste drinstehen. Und ich hoffe, das ändert sich bald mal wieder und wird deutlich besser. Jedenfalls herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Da sind ja einige da. Alle anderen, die die Predigt jetzt nur via Audio- oder Videopodcast erleben, die heiße ich natürlich genauso herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid da alle genauso mittendrin. Bitte betet doch auch weiter dafür, dass wir bald wieder einen Zustand bekommen, wo wir uns zu Gottesdiensten treffen können, bei denen wir auch echte Gemeinschaft haben, wo wir nicht so auf Abstand sein müssen, persönliche Nähe erleben können. Das fehlt uns. Betet auch ganz besonders für diejenigen, die von dieser Viruspandemie und deren Folgen für ihre Gesundheit und auch für ihre wirtschaftlichen Verhältnisse stark betroffen sind. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf eine extreme Situation in Afrika hinweisen. Dort ist es so, dass die Pastoren durch den Lockdown in sämtlichen afrikanischen Ländern, in denen wir als Gemeinde Gottes vertreten sind, vielleicht auch noch in ein paar mehr Ländern, sich in großer Not befinden. Denn aufgrund dieser Kirchenschließungen ist die finanzielle Versorgung dieser Pastoren und ihrer Familien komplett weggebrochen. Und zwar, weil dort die Gläubigen ja eigentlich ausschließlich in den Gottesdiensten ihre Spenden weitergeben können. Bankkonten, E-Banking und sowas, das ist dort völlig unbekannt. Also zumindest auf dem Land, in den Städten, aber meistens auch. Und so wissen unsere Pastoren nicht, wie sie Lebensmittel kaufen sollen oder die übrigen Nebenkosten wie Miete und so weiter bezahlen sollen. Und außerdem sind die Lebensmittelpreise explodiert und in astronomische Höhen gestiegen, da es kaum Nachschub gibt, denn die Transportmöglichkeiten sind auch zum Stillstand gekommen. Und dann gibt es auch noch viele Gemeindemitglieder, die selber auch kein Geld mehr haben, weil sie normalerweise Tagelöhner sind. Sowas wie Arbeitslosengeld, Hartz IV oder gar Grundsicherung und allgemeines Grundeinkommen, davon träumen die noch nicht mal. Wie kann in dieser Situation jetzt geholfen werden? Ich denke, für sie zu beten, das ist für unsere Geschwister außerordentlich kostbar. Sie benötigen Ermutigung und das klare Wissen, dass sie in dieser Situation eben nicht alleine sind, sondern dass wir mit ihnen fühlen, dass wir an sie denken, dass wir für sie eintreten vor Gott. Und eine Möglichkeit, mit Geldspenden zu helfen, gibt es auch. Ihr könnt auf unser Gemeindekonto spenden mit dem Verwendungszweck Corona-Nothilfe Afrika. Da könnt ihr was einzahlen oder beziehungsweise überweisen. Diese Spenden werden zu 100% weitergeleitet. Unsere Kontodaten und die Möglichkeit, eventuell auch über PayPal zu spenden, werden wir am Schluss dieses Gottesdienstes einblenden. Vielen Dank für eure Hilfe in dieser dringenden Angelegenheit. Kommen wir also zum heutigen Thema. Suche Gott. Oh, ich war zu weit. Da sind wir. Ich will euch dazu die Geschichte von einer Frau vorlesen, die zu Jesus gekommen ist, um ihm was Gutes zu tun. Die Geschichte steht im zweiten Teil der Bibel, dem sogenannten Neuen Testament. Das ist ein bisschen ein längerer Abschnitt. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Da heißt es: Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeiten kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und mit dem Geld das Geld den Armen geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, hey, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Und genau diese Voraussage erfüllt sich hier und heute. Ich steige jetzt aber nicht gleich in diese Geschichte ein, sondern hole erst mal ein bisschen aus, damit ihr versteht, wo ich drauf raus will. In der Bibel heißt es ja, dass Gott schon ganz am Anfang da war, noch bevor alles andere entstanden ist. Er war schon da, bevor das Universum entstanden ist, noch bevor das erste schwarze Loch da war und die ersten Galaxien entstanden sind, noch vor dem Himmel, der Sonne, dem Mond und der Erde, vor dem ersten winzigen Einzeller und vor dem größten Dinosaurier, vor dem ersten Menschen und vor dem ersten Ehestreit, vor dem ersten Verbrechen und auch vor dem ersten Krieg. Vor den ganzen Irrfahrten und Verrücktheiten der Menschen war Gott schon immer da. Und meistens, wenn wir Menschen dann irgendwann an unsere Grenzen stoßen, fangen wir an, nach Gott zu schreien. Manche machen ihn für ihre eigenen Fehler und Katastrophen verantwortlich und klagen ihn an. Andere rufen um Hilfe. Gott, ich brauche dich. Wir müssen einfach verstehen, dass Gott der Erfinder und der Konstrukteur dieser Welt ist. Und wir sind seine Geschöpfe. Gott ist also sehr viel größer als wir. Größer als unsere ganzen intellektuellen Möglichkeiten, um die göttliche Perspektive des Ganzen auch nur ansatzweise zu erfassen. Er muss nicht in unsere Kultur reinschlüpfen, nicht in unsere Zeit und in unsere Vorstellungen reinpassen. Ich versuche es mal ein bisschen zu verdeutlichen. Das Potenzial von diesem Pult hier, das kommt von der Person, die das Teil erfunden und geschaffen hat. Und so ähnlich ist es auch bei uns. Das Potenzial als Menschen kommt von demjenigen, der uns erfunden und geschaffen hat. Angenommen, ich kaufe mir einen super Flat-Screen-Fernseher mit, was weiß ich, 100 Zoll oder so, egal. Ja, der hat alle Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, alle Gimmicks sind eingebaut. Aber dann musst du halt erstmal den Stecker in die Steckdose reinstecken. Nur so kann der Fernseher sein Potenzial zu 100% entfalten. Erst jetzt kann das Gerät seiner Bestimmung zugeführt werden. Und für uns Menschen ist die Steckdose, diese Versorgung mit Energie und mit Lebenskraft, Gott selber. Und dadurch können wir erst so richtig unser Potenzial entdecken und entfalten, das er in uns hineingelegt hat. Es geht also nicht so sehr darum, was ich alles weiß, sondern es hat vor allen Dingen mit dem zu tun, den ich kenne. Das ist der entscheidende Punkt. Deine Gaben, deine Talente, deine Fähigkeiten, dein Körper, dein Gehirn, obendrauf noch dein Geist, alles das ist abhängig von Gott. Er ist die Quelle von allem, er ist allmächtig. Das heißt, von ihm geht permanent Kraft aus. Er hält alles zusammen, er besitzt unfassbar viel Energie. Und interessant finde ich, dass Gott es liebt, von uns gesucht und angebetet zu werden. In der Bibel kommt das ganz klar zum Ausdruck, wenn es beim Propheten Jeremia heißt, Kapitel 29, die Verse 13 und 14a. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Und Jesus drückt es so aus im Matthäus-Evangelium Kapitel 7, Vers 7. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Klopft meinetwegen auch mal richtig kräftig an bei Gott. Und ich bin sicher, wenn er dein Klopfen hört, macht er von seiner Seite die Tür auf. Und in dem Moment erlebst du seine Nähe, seine Liebe und auch seinen Segen. Du wirst etwas erkennen und realisieren, was dir bisher wahrscheinlich noch völlig unbekannt war. Vor gut 3000 Jahren war Saul der erste König in Israel. Aber nach einer gewissen Zeit sagt Gott, irgendwie, ich habe ein Problem mit dem Saul. Denn der Bursche hat mehr Interesse an seiner eigenen Position als an meiner Gegenwart. Ich habe nicht viel übrig für Leute, die einfach nur ihren Ich, mir, meiner, mich Kurs fahren und ständig an ihrem Self-Marketing interessiert sind und dran arbeiten. Ich bin nicht euer Dienstbote, ich bin auch nicht euer Laufbursche. Gott fördert gerne Menschen, die seine Nähe, die seine Gegenwart suchen. Leider suchen wir ganz häufig nur seinen Segen, aber nicht denjenigen, von dem der Segen letztendlich kommt. Jedenfalls war der Saul hauptsächlich an seiner eigenen Position interessiert. Und so sagt Gott schließlich zu Samuel, das war derjenige, der in der damaligen Zeit die Könige gesalbt und eingesetzt hat, weißt du was? Saul ist für mein Empfinden nicht mehr der richtige Mann. Aber ich habe da einen gefunden, einen ganz jungen, noch einen Teenager. Bisher hat ihn noch überhaupt keiner auf dem Schirm, noch nicht mal seine eigene Familie. Er hütet draußen auf der Weide die Schafe von seinem Vater. Der riecht wie ein ganzer Schafstall, aber er ist der Mann nach meinem Herzen, denn er sucht meine Gegenwart und er schreibt Gedichte und Lieder für mich, wie zum Beispiel den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zum frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicherem Weg und macht seinem Namen damit alle Ehre. Und wenn es mir mal richtig dreckig geht, wenn es durchs dunkle Tal geht und scheinbar die ganze Hölle vielleicht Ausgang hat, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir, dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost und so weiter und so weiter. Gott sagt, das ist der Richtige, das ist mein Mann. Der ist zwar noch ziemlich grün hinter den Ohren, der hat noch keinen blassen Schimmer, was es heißt, ein Land zu regieren. Der hat noch nie einen Palast von außen, geschweige denn von innen gesehen. Aber ich schätze ihn sehr und ich möchte, dass er der neue König wird. Mach dich mal auf die Socken, lieber Samuel, finde ihn und salbe ihn zum König. In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, mal ganz ehrlich, kennen wir eigentlich Gott? Diesen Gott, der von Ewigkeit her und bis in alle Ewigkeit derselbe bleibt. Diesen Gott, der etwas ausspricht und Galaxien entstehen. Diesen Gott, der sich in Jesus herabgebeugt hat, die Gestalt von einem Menschen angenommen hat und auf der Erde gelebt hat. Diesen Gott, der erhöht wurde hier am Kreuz und der sich dabei selber total erniedrigt hat. Was für eine Größe musste er haben? Kennen wir Gott wirklich? Okay, wir kennen Kirche, wir kennen Religion, wir kennen auch Tradition, wir kennen Gebetbücher, manche kennen auch noch einen Katechismus, manche können sogar das Neue Testament auf Griechisch lesen, andere das Alte Testament auf Hebräisch. Aber die Frage ist, kennen wir Gott wirklich? Da hat es mal einen Moses gegeben, der im Auftrag von Gott das 2-Millionen-Volk der Israeliten durch die Wüste geführt hat. Irgendwann sagt er, Herr, ich bin jetzt zwar irgendwie in deinem Auftrag unterwegs, aber ich kenne dich eigentlich nicht richtig. Und Gott lädt ihn ein, du komm zu mir ins Zelt der Begegnung und dann komm auch zu mir rauf auf den Berg, den Sinai, und ich werde mich dir offenbaren. Und Mose fragt sich, hey, wie kommt es eigentlich, dass du dich ausgerechnet mir offenbarst? Und Gott meint, weil du mich richtig gesucht hast, aus der Tiefe deines Herzens. Weißt du, die meisten, die suchen mich nur, weil sie was von mir wollen. Aber du hast wirklich mich gesucht. Vielleicht haben wir uns auch immer wieder eingeredet, wir würden Gott kennen. Und vielleicht ist auch gerade das unser Problem, sodass viele sagen, ach Junge, ich kenne doch das ganze Programm schon. Wir haben uns oder hatten uns an die Gottesdienste gewöhnt, wir hatten uns an die Predigt gewöhnt, wir haben uns an die Worship-Band gewöhnt. Und es stimmt ja auch, Gott wohnt im Lobpreis von seinem Volk. Er ist im Gottesdienst tatsächlich präsent. Und er möchte auch, dass wir ihn feiern, dass wir Lieder singen. Alles richtig. Aber wir haben uns vielleicht so sehr dann gewöhnt gehabt, dass manche auch schon gesagt haben, na ja, vielleicht komme ich mal an einem Sonntag, mal komme ich eher nicht. Heute bleibe ich lieber mal liegen mit meinem Schatzi. Ja, erst mal frühstücken und dann schauen wir uns das Ganze auf dem Bildschirm an. Oder ich schalte das Ganze vielleicht auch mal komplett ab am Bildschirm. So einfach ist es ja heute. Und so haben sich manche Christen an Gott gewöhnt, wie ein altes Ehepaar sich aneinander gewöhnt hat und denkt, oh, da gibt's eigentlich nichts Neues mehr zu entdecken. Ich hoffe sehr, dass diese Viruspandemie mit dem Verbot von Gottesdiensten und vielen Einschränkungen einige vielleicht doch aufgeweckt hat und in die Hufe bringt. Aber die Frage ist, sind wir eigentlich die Ersten, die das Problem haben? Ganz ehrlich, ich glaube eher nicht. Denn schon die Jünger, die mit Jesus damals unterwegs waren, in der mobilen Bibelschule, ja, die haben sämtliche Zeichen und Wunder miterlebt. Sie waren begeistert, ganz viele waren begeistert. Viele auch deswegen, weil aus dem Volk auch noch etliche mitgelaufen sind. Aber eines Tages sind dann viele von diesen Begeisterten weggegangen, als ein bisschen ernster wurde. Und dann fragt Jesus die übrig gebliebenen Freunde, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt der Petrus, nee, wohin sollen wir denn hingehen? Nur deine Worte schenken doch ewiges Leben. Meine Frage an dich, warum bist du hier? Oder warum bist du daheim vor dem Bildschirm? Machen wir das, weil das eben so Tradition ist und sich gehört am Sonntag? Geht's dabei um ein Programm? Oder sind wir dabei, weil wir sagen, nur deine Worte schenken ewiges Leben. Ich will in deiner Gegenwart sein, denn ich brauche eine Begegnung mit dir und ich brauche eine Berührung von dir. Wenn das so ist, dann finde ich es fantastisch. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Morgen fängt der Alltag wieder an. Da läuft der harte Test des Lebens. Ja? Wenn alles gut läuft und es windstill ist, okay, wenn das Standardprogramm abläuft, morgens Küche aufräumen, weil du abends keine Lust mehr dazu hattest, ja? Einkaufen, Essen kochen, Geschirr spülen, für andere das nächste Meeting vorbereiten, Protokoll schreiben, das volle Programm halt. Du kannst zwar auch im Dienst für Jesus sein, den Dienst für ihn tun, aber du vergisst dabei ganz leicht den Dienstherrn, verlierst ihn aus den Augen. Du merkst gar nicht, dass deine Liebe zu Gott mit der Zeit abgeflacht ist. Vielleicht ist es den Freunden von Jesus damals auch schon so gegangen. Dann kommen sie irgendwann nach Bethanien und die sind bei einem Mann namens Simon eingeladen. Der Mann war mal an Lepra erkrankt, aussätzig und er wurde geheilt. Und jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, die ich am Anfang vorgelesen habe. Die Jünger, die kommen da rein, die knallen sich wahrscheinlich erstmal aufs Sofa. Ne? Oh, lange Wanderung, alles gut. Jesus kann sich ja mal noch einen Stuhl aus der Küche holen, oder? Könnte es sein, wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen und der Heilige Geist wirkt, dass da einige vielleicht ganz tief in der Anbetung drin sind und andere denken mal, oh, schauen wir mal, wie das Programm heute abläuft, oder? Und was der Pastor heute so zu erzählen hat. Wenn dir es hauptsächlich ums Programm geht, dann verpasst du, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um irgendein Programm. Es geht auch nicht um die Predigt in erster Linie. Es geht um eine Person. Es geht um Jesus. Ihn sollst du erleben, indem du ganz eng mit ihm in Kontakt kommst. Soll sich denn Jesus so fühlen wie der Mann, der in seinem eigenen Haus kaum noch eine Rolle spielt, im Gegensatz zu früher, als seine Frau noch total in ihn verliebt war? Ja, früher, da hat er also ein richtig dickes, fettes Steak gekriegt, liebevoll zubereitet. Heute kriegt er kalte Pommes aus dem McDonald's, weil die gerade übrig waren. So waren die Jünger und einige andere Gäste jetzt im Haus von diesem Simon zusammengesessen. Und plötzlich geht die Tür auf und diese Frau kommt rein. Die Begebenheit wird in allen vier Evangelien berichtet, teilweise etwas unterschiedlich von den Schwerpunkten und so. Und im Lukas-Evangelium zum Beispiel heißt es, dass es sich bei dieser Frau um eine Sünderin gehandelt hat. Eine Sünderin im historischen Kontext der Bibel bedeutet, sie war ursprünglich eine Prostituierte, eine Frau aus dem Rotlichtmilieu. Da sitzt also Jesus mit seinen Freunden und einem Prominenten, der mal Lepra hatte und geheilt worden war, zusammen am Tisch oder so. Und du kannst dir vorstellen, was die Jungs gedacht haben, vielleicht auch untereinander gesagt haben. Mann, hast du die gesehen? Schau dir nur mal an, wie die aufgetakelt ist. Hey, geschminkt und Modeschmuck ohne Ende und die roten Stöckelschuh. Was will die denn hier? Aber die Frau, der war alles egal. Und das gefällt mir irgendwo an ihr. Sie sagt, ich gehe zu ihm. Ich will einfach zu Jesus, nur der ist mir wichtig. Wegen euch anderen bin ich ja gar nicht gekommen. Ihr seid für mich relativ uninteressant. Ich bin hier wegen ihm. Ich will ihm was Gutes tun. Und ich finde es toll. Obwohl sie einen üblen Ruf hatte, aus ihrer Vergangenheit, ist sie trotzdem gekommen. Weißt du, es ist ziemlich egal, wer sonst noch so im Gottesdienst drin sitzt. Hauptsache, du bist voll dabei. Auch wenn du vielleicht nur virtuell dabei sein kannst. Ich bin hier, um Jesus zu begegnen. Diese Frau hat den Moment genau richtig genutzt. Leute, ich bin überhaupt nicht gekommen, um euch gute Tipps zu geben. Ich will auch nicht in die Geschichte eingehen als irgendwie Superheilige oder so. Nein, ich habe meine Stunde erkannt und die Gelegenheit einfach beim Schopf gepackt. Sie ist an den Jüngern vorbeimarschiert, als ob die gerade mal Luft wären, direkt auf Jesus zu. Und um zu Jesus zu kommen, muss sie halt auch eine relativ hohe Schwelle überwinden. Da war bestimmt eine emotionale Barriere vorhanden für sie. Und ich habe festgestellt, wenn ich Jesus nahe kommen will, mit ihm ganz eng zusammen sein will, dann muss ich immer irgendwo eine gewisse Schwelle überwinden. Wenn ich ihn anbeten will, gibt's immer irgendwelche Widerstände. Kennt ihr das vielleicht auch? Oh, das müsste ich noch machen. Und oh, da muss ich noch anrufen. Und oh, hast du an das gedacht? Es ist Wahnsinn. Aber wenn ich das dann mal überwunden habe, dann bin ich doch tatsächlich mit dem Himmel verbunden. Und das ist genial. Jedenfalls scheint sich diese Frau gesagt zu haben, Leute, ihr seid mir alle nicht so wichtig. Ich will den Chef persönlich. Ich will nicht zu den Angestellten von Gott. Ich mache meine Angelegenheit gleich zur Chefsache. Und deswegen ist sie ja auch gleich direkt zu Jesus gegangen. Die Fehler von gestern haben sie offensichtlich gelehrt, die richtigen Prioritäten für heute zu setzen. Sie hat sicher eine heftige Krise erlebt, deswegen hat sie auch einen neuen Weg eingeschlagen. Weißt du, ich glaube, Krisen sind ganz wichtig für deine und meine Entwicklung. Der Apostel Paulus, der hat es auch irgendwann mal begriffen, denn er sagt, wenn ich schwach bin, genau dann bin ich wirklich stark. Und wenn ich an manchen Punkten in meinem Leben nicht in Krisen gekommen wäre, hätte ich die göttliche Power überhaupt nie erlebt. Wenn ich nicht in die Krise gekommen wäre, hätte ich Gott überhaupt nicht kennengelernt. Als die Hölle gemeint hat, sie hätte dich ganz am Boden zerstört, bist du trotzdem wieder aufgestanden und bist durchgekommen. Und du weißt, Jesus war und er ist an deiner Seite. Ich glaube, wir müssen die Krisen, ob persönlich oder auch weltweit, meistern und sollten den Schmerz nicht gleich versuchen, so schnell wie möglich loszuwerden und zu verhindern. Hört sich komisch an. Aber ich sag dir, ich habe mehr durch Krisen und so innere Schmerzen von Gott gelernt, als durch Predigten und Seminare und durch Bücher. Ich habe mehr vom Trost Gottes verstanden durch Nöte in meinem Leben, als in Zeiten, in denen es mir total gut gegangen ist. Ich habe mehr in dunklen Tälern über Gott und den Glauben gelernt, als auf der Sonnenterrasse, wo alles tippitoppi ist. Und ich möchte dir Mut machen. Versuch nicht so schnell wie möglich aus der Wüste rauszukommen und aus den harten Zeiten zu flüchten. Übrigens, es gibt da so eine gute alte Weisheit, ein Prinzip, an dem sich leider nichts geändert hat. Ohne Kreuz keine Krone. Jedenfalls ist hier diese Frau, die von der Liebe zu Gott angetrieben Jesus was Gutes tun wollte. Die Evangelien berichten davon, dass Jesus vorher schon dreimal angekündigt hatte, ich werde sterben. Schon in Kapitel 8, 9 und 10 im Markus-Evangelium sagt er das. Und die Frau kommt rein und salbt Jesus den Kopf mit Öl. Sie salbt ihn im Prinzip schon prophetisch für das, was kommen würde. Wenn du einen Menschen ganz besonders lieb hast, dann fragst du dich doch, hey, was macht diese Person glücklich? Worüber freut sie sich, wenn ich ihr zu Weihnachten oder zum Geburtstag vielleicht ein Geschenk mache? Frage, worüber freut sich eigentlich Jesus? Was macht denn ihm Freude? Am meisten freut er sich, wenn wir Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Wenn wir Gott suchen um seiner selbst willen und nicht, weil das Kind wieder mal in den Brunnen gefallen ist, nicht, weil ich ein Problem habe, nein, einfach um in seiner Gegenwart zu sein. Das ist echte Anbetung. Und deswegen sagt Jesus auch überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Es geht um die Haltung in deinem innersten Geheimnis. Wir nennen das auch das Herz. Diese Frau steht für Anbetung. Genauso wie auch der David, von dem ich vorhin gesprochen habe, im ersten Teil der Bibel. Beides Menschen nach dem Herzen von Gott. Die Frau wollte Jesus etwas geben, das auch wirklich wertvoll war. Sie hatte ein Fläschchen, das mit Nardenöl gefüllt war. Dieses Öl ist extrem kostbar. Experten sagen uns, dass ein solches Fläschchen damals mindestens den Jahreslohn von einem Arbeiter entsprochen hat. Mindestens. Ist es nicht interessant, dass Dinge, die uns früher oder vielleicht sogar bis jetzt besonders wertvoll waren, sich in ihrem Wert verändern, wenn wir plötzlich eine ganz andere Perspektive bekommen? Diese Frau hatte eine andere Perspektive in Bezug auf den Wert von diesem Öl. Das, was aus diesem Fläschchen rausgekommen ist, an Liebe, an Wertschätzung und an Betung Gottes, das war es, was Jesus so bewegt hat bei dieser Frau. Sie hat damit den Wert der Anbetung eigentlich deutlich gemacht. Und damit hat die Frau auch die komplette Atmosphäre verändert. Sogar Judas Iskariot, dieser Typ, hat das gemerkt, der dann Jesus kurz darauf für 30 Silberstücke ans Messer geliefert hat. Ein ganz neuer Duft, ein Wohlgeruch hat diesen Raum ausgefüllt. Schaut, es ist die Anbetung, die die Atmosphäre verändert. Und ich habe festgestellt, wenn man Gott anbetet, kommt seine Herrlichkeit in eine Situation rein und die kann dadurch auch komplett verändert werden. Wenn du sagst, hey, ich brauche Veränderung, mein Chef ist durchgeknallt, ich brauche deine Hilfe, dann sage ich dir, vergiss mal deine Liste. Steh lieber vielleicht am Morgen eine halbe Stunde früher auf, such die Gegenwart von Gott und bete ihn an. Und dann, ich segne meinen Chef. Verstehst du? Plötzlich verändert sich die ganze Atmosphäre. Die Power, die die Anbetung Gottes freisetzt, die kannst du dann auch mitnehmen an deinen Arbeitsplatz. Die kannst du auch mitbringen in die Gemeinde. Und ich behaupte, du bist letzten Endes die Atmosphäre. Diese Frau war da und die Atmosphäre war eine ganz andere im Vergleich zu vorher. Und das macht mir viel Mut und große Hoffnung. Denn ich bin ja nicht hier, weil ich so toll und so reich und so schön bin. Vergiss es. Ich bin hier, weil Gott etwas in mir gesehen hat, als ich ihn gesucht habe. Etwas, das niemand sonst gesehen hat. Und wenn du die Nähe von Gott suchst und ihn anbetest, wirst du feststellen, dass er mit dir spricht. Und zwar über dich, über dein Potenzial, über deine Gaben und über deine Zukunft. Und deshalb rate ich dir dringend, suche Gott. Und ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Frau, die einfach deine Nähe gesucht hat. Danke, dass nicht unsere Vergangenheit so unheimlich wichtig ist oder die Dinge, durch die wir bisher durchgegangen sind, sondern wichtig ist, dass wir sagen, Jesus, du bist mein Retter, mein Herr, du bist mir wichtig. Ich bete dich an. Du bist meine Stärke, mein Gott, du bist meine Kraft, mein Frieden, du bist auch meine Zukunft. Meine Hoffnung ist in dir. Ich suche dich einfach um deiner selbst willen und nicht damit du mich noch mehr segnest. Auch wenn das ganz toll ist, wenn ich deinen Segen erlebe. Ich will einfach von dieser Frau lernen. Und ich will dich immer mehr und immer besser kennenlernen. Deshalb suche ich dich. Ich suche deine Gegenwart. An dieser Stelle möchte ich gern noch für diejenigen beten, die sagen, ja, ich weiß irgendwie nicht so recht, aber ich habe noch keine wirklich echte persönliche Beziehung zu Gott. Vielleicht habe ich ja Religion, Kirche und Tradition irgendwo mit Gott verwechselt. Und du spürst, Gott hat dich heute angesprochen und hat dich eingeladen, eine enge persönliche Beziehung zu ihm zu starten. Wenn du die Verbindung zu Gott heute knüpfen willst, dann bet doch einfach jetzt das folgende Gebet innerlich mit. Jesus, ich kenne dich zwar nicht wirklich, aber ich suche dich. Gut, dass du den Weg zum Vater im Himmel freigeräumt hast, damals am Kreuz. Bitte komm in mein Leben und vergib mir all meine Dummheiten, meine Fehler, vergib mir meine Schuld, vergib mir, dass ich oft überhaupt nicht nach dir gefragt habe. Gib mir dieses neue und ewige Leben, bitte. Dieses Leben, das nur du geben kannst. Führ mich auf meinem Lebensweg. Heute will ich einen Bund mit dir schließen und niemand wird mich jemals wieder aus deiner Hand reißen können. Amen.